Den macht sogar meine Oma.
Oh! Oh! Oh!
Herzlich willkommen zu Episode 10 unseres beschaulichen Fußball-Podcasts. Mein Name ist Nick.
Und Nick ist on fire.
Der Podcast ist terrified.
Nick ist on fire.
So, jetzt haben wir damit, die Folge ist durch. Wir haben die beiden Highlights der Europameisterschaft damit abgefrühstückt. War schön mit euch. Tschüss.
Alles klar, macht's gut. Nein, natürlich nicht. Wie könnten wir denn ein Jahr, nachdem unsere 0-0-Nummer online gegangen ist, uns gibt es jetzt ein Jahr, so schnell... Oh mein Gott. Und wieder ein paar Motten geklatscht. Nein, da steigen wir natürlich voll ein und fragen uns, so ähnlich wie Trainer Bade, wieso gibt es Menschen, die sich nur alle zwei Jahre... 4 Wochen lang für Fußball interessieren und dann wieder gar nicht.
Strange, hat er noch dazu geschrieben.
Und
jedes Mal, wenn ich in so ein Europameisterschaftsturnier quasi mental reingehe, als Zuschauer und Fußballbegeisterter, denke ich so, ach nee, dieses Jahr wird mich diese Euphorie gar nicht so dermaßen abfacken wie sonst immer, wenn dann 4 Wochen alle Schland rufen und eigentlich keine Ahnung von Fußball haben, aber alle emotionalen Höhepunkte und Tiefpunkte mitmachen, Tränen, der Freude, Autokor, so alles. Aber dann eigentlich nach dem ersten Vorrundenspiel bin ich schon wieder so weit, dass ich irgendwelche Scheiben einschlagen möchte vor lauter Hass und Wut auf diese Menschen. Die dann aber, wenn ich anfange, nach dem Finale zu erzählen, dass in 47 Tagen die Bundesliga endlich wieder losgeht und eine Woche vorher erste Runde DFB-Pokal, Borussia Dortmund gegen Eintracht Trier, ja, dann ist irgendwie Sense emotional bei denen.
Ich habe mich ja selber erwischt, ich habe das gelesen, diesen Tweet von Trainer Bade und direkt auf Retweet und Herzchen und genau, recht hat er, furchtbar, diese ganzen blöden Turnierfans, die plötzlich da sind. Und dann habe ich mir mal die Kommentare drunter durchgelesen und dann stand da ganz plötzlich von jemandem, naja, mir geht das mit dem Super Bowl auch jedes Jahr so. Und ich dachte, ups, erwischt.
Ja, aber ich finde, da ist aber nochmal ein Unterschied. Also beim Super Bowl, geht mir zumindest so, schaue ich halt als Sport-Event-Interessierter natürlich auch hin. Genau wie ich plötzlich beim Handball-Halbfinale hingehe und gucke, weil es gerade Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder sonst was ist. Aber mir ist es im Grunde herzlich egal, wer gewinnt. Also hoffentlich der Bessere, aber das müssen mir die Experten sagen, wer der Bessere ist, weil mir dazu wieder die Kompetenz fehlt, das wie so ein Experte beurteilen zu können, wer denn jetzt besser war. So, und das mache ich dann dementsprechend auch nicht. Und ich heule auch nicht, wenn ich die Mannschaft, die ich irgendwie von den Trikots her sympathischer fand, dann doch nicht gewinnt. Das ist
für mich, das kann mir aber schon so gehen. Man hat doch irgendwie immer einen Favoriten und sei es auch nur, weil man im Tippspiel auf den oder diejenigen gewettet hat.
Ja, aber bist du nach dem Super Bowl hupend durch die Straßen gefahren und hast geschrien, ole, ole, weiß ich nicht, Packers, ole, ole.
Naja, nach dem letzten Super Bowl habe ich immer nur geschrien, Omaha! Omaha! Also, da ist irgendwie schon, ne, ich fühlte mich plötzlich so ein bisschen schuldig, hab dann den Retweet zurückgenommen. Wie man das so macht, wenn man peinlich berührt ist. Ja, ist doch gar nicht schlimm. Und ich meine, immerhin passieren doch bei so einer EM wirklich schöne Sachen.
Keine kleinen Gegner.
Schon wieder.
Sorry. Das Island-EM-Märchen steht bei uns im Plan. Deshalb habe ich gedacht, mache ich das jetzt nochmal einfach mit dem Hu. Das zieht sich jetzt komplett die Folge durch.
Ja, nach einfach, jeder Rubrik kommt das.
Mache ich einfach.
Ja, was ist denn dieses Island-EM-Märchen für dich?
Ich weiß nicht, die haben sich so ein bisschen als Fußball-EM-Event-Fan, muss ich sagen, da habe ich geweint, als sie rausgekommen. Nein, Quatsch. Nein, das hat mich irgendwie, die waren sehr sympathisch, weil die so auf dem Boden geblieben sind. Die haben aber irgendwie es geschafft, als Team aufzutreten und nicht irgendwie als Zusammenstellung einzelner Weltstars, die nicht so gut harmonieren, sondern eigentlich waren die alle total limitiert in ihren Fähigkeiten, aber man hat es ihnen nicht angesehen, weil sie einfach alles rausgehauen haben. Und das fand ich mega geil. Und die Fans halt, die haben derbe performt da. Also ja, die haben abgeliefert.
Die Fans von Island. Es begab sich zu einer Zeit, dass wir uns verabredeten zum Fußball schauen. Wir wussten noch nicht, welches Spiel läuft, sondern hatten nur einen Tag ausgemacht, an dem wir beide konnten. Und so war es dann aus Versehen das Achtelfinale Island gegen England. Ich hatte natürlich auf England getippt, auf den Favoriten in diesem Spiel, die gar nicht so schlecht performt hatten bis dahin. Und dachte, jetzt ist mal Schluss für Island. Und du, der du ja vor dem Turnier schon sagtest, Island wird Europameister, hast auf Island getippt. Stimmt. Dann kippt dieses Spiel nach, 25 Minuten, glaube ich. Und Island liegt 2-1 vorne. Und ab dann war dieser Abend mit dir unerträglich. Dieses, jede kleine Szene bejubeln, ja. Erfolgreich mal zwei Pässe gespielt. Und Nick läuft durch die Wohnung, pfeift sich noch eine Tüte britische Chips rein, die ich mitgebracht hatte, und freut sich des Lebens. Also, für mich ist das Island-Märchen keins, sondern... Oh.
Weißt du, wer britische Chips aus dem Bonner British Shop mitbringt, die irgendwie nach Krabben-Cocktail schmecken, der gehört sowieso eigentlich aus dieser Wohnung rausgeschmissen. Muss man auch einfach mal festhalten an der Stelle, weil es gerade gepasst hat. Aber du hast recht, ich fühlte mich auch teilweise an meine C-Jugendkarriere erinnert. Wir haben ja noch auf Asche gespielt. So. Und
ich war ja nie in einem Verein, wie Kenner dieses Podcasts wissen. Ich habe nur auf Stein gespielt.
Auf ja. Asphalt. Du bist ja ein richtiger Straßenkicker, bist du noch.
Ja, nee, es war nicht Straße, es war ein Platz. Es war ein Platz.
Ja. Jedenfalls hat es mich wirklich so an meine limitierte C-Jugendkarriere erinnert, wo ich auf dem Ascheplatz als Linksverteidiger, wenn ich in größter Not war, den Ball auch einfach mal rausgepölt habe. Da hieß es einfach, Niklas, pöll den raus, Niklas. Und das habe ich dann gemacht und dann wurde ich auch bejubelt von den zwei mitgereisten Island-Fans. Und das haben die sich halt auch rausgenommen. Das war eine Mannschaft, die hat nicht immer alles spielerisch lösen können, aber das war halt auch egal, dafür sind die notwendigen Meter mehr gelaufen. Es war auch ein schöner Abend mit dir. Weil du hattest auf England getippt, ich auf Island. Ich konnte dir eine lange Nase machen und danach bist du nach Hause gefahren.
Lange Nase ist ein schönes Stichwort, um das jetzt hier zu beenden.
Das nächste Spiel ist immer das Schwerste.
Lügen haben kurze Beine und lange Nasen.
Oh, das ist ja noch schöner, als ich gedacht hatte. Ganz genau. Denn der iranische Kommentator Serhang Alifar hat eine Eigenart. Er bereitet sich auf Spiele vor, indem er ganz viel aus der Wikipedia zitiert.
Also so zum Beispiel, wie wir unseren Podcast vorbereiten.
Oh, hatten wir schon mal Quelle Wikipedia? Ich bin mir nicht sicher.
Nee, nur Bild.de.
Aber so ähnlich. Genau, so ähnlich. Jetzt könnte man sich vorstellen, dass jemand extra für uns die Bild-Website hackt. Dann würden wir hier natürlich auch jede Menge Mist erzählen. In der Tat war es aber so, dass jemand Wikipedia gehackt hat, nämlich den Eintrag über den Stadion von Nizza. Und Amir Dulab hat in diesen Eintrag geschrieben, dass er selber der Erbauer des Stadions in Nizza sei. Was dann auch wunderbar von Sahang Alifa in der Vorberichterstattung so erzählt wurde. Und natürlich feierte Amir das daraufhin dann später im Internet ab und sagte, ich hoffe, den Franzosen gefällt das Stadion, das ich für sie gebaut habe. Ich glaube, er hat das letzte Mal irgendetwas aus Wikipedia zitiert.
Mir wurde ja auch mal in der Oberstufe im Informatikunterricht, haben Klassenkameraden einen Artikel bei Wikipedia angelegt, Niklas Vautek, und haben da dann aber in den Wikipedia-Artikel reingeschrieben, Niklas Vautek stinkt, Niklas Vautek ist doof und so. Und das haben sie dadurch, dass es dann halt einmal gelöscht wurde, dann haben sie es nochmal gemacht und danach wurde der IP-Bereich des gesamten Gymnasiums gesperrt bei Wikipedia. Seitdem, tut mir leid, Heinrich-Böll-Gymnasium, kann halt leider keiner mehr irgendwelche Wikipedia-Artikel korrigieren da.
Niklas Vautek stinkt?
Nein! Weißt du, ich sehe dich schon dieses Zitat aus der Folge komplett aus dem Kontext reißen.
Nein, aber ich hätte jetzt eine schöne Überleitung bauen wollen hierzu.
Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern. Und daher ist alles gut.
Denn, also mein erster Gedanke nach diesem wunderbaren Moment von Lukas Podolski war, das ist der Grund, warum Joachim Löw ihn überhaupt mitgenommen hat. Denn niemand hätte diese Situation eleganter lösen können als Lukas Podolski. Noch dazu hat er ja den Kern des Eierkraulens gar nicht getroffen. Denn ich glaube, das Eierkraulen war die eine Geschichte, aber das anschließende Fingerschnüffeln, ja, dass den richtigen Riecher haben, hat er mit diesem lustigen Satz einfach zunichte gemacht. Da musste gar nicht mehr nachgefragt werden. Toll.
Aber das Schöne ist halt wirklich, dass Poldi, der haut einfach so einen raus. Und da hätten wahrscheinlich viele PR-Berater und der Pressesprecher des DFB vorher ein Statement sich überlegen können und so. Das hätte alles nur halb so gut geklungen. Und er sagt die Wahrheit. Ich will nämlich noch am Rande dir mit auf den Weg geben hier in dieser Folge. Wir sind ja über Skype verbunden und du siehst mich so bis Schreibtischhöhe.
Nein, also bis, nicht wieder wie beim letzten Mal.
Und ich podcaste gerne in Boxershorts. Das war's.
Achso, das war's.
Mehr wollte ich nicht sagen.
Ja.
Der Rest ist deine Fantasie.
Das ist natürlich ein Schicksal. Das ist ungefähr so, als ob ich mit jemandem podcaste, der nicht so gut ist wie ein ungarischer Podcaster und auch nicht so gut ist wie ein isländischer Podcaster. es dann trotzdem auf Platz 3 irgendwie schafft, mit durchschnittlichen Moderationen Runde für Runde weiterzukommen. Und heute Abend sitzt er wieder hier mit mir im Studio als frischgebackener Podcast-Europameister. Ich finde, das ist eine herrliche Geschichte. Und jetzt du.
Das ist die Überleitung des Todes, aber das ist schon in Ordnung. Lass uns über Portugal reden. Mehmet Scholl hat nach dem Spielende, als er gratuliert hat, aber nicht so aus vollem Herzen gratuliert hat, ja schon bei Twitter einen kleinen Anschiss von diversen Leuten wieder bekommen, dass er noch nicht mal in dem großen Sieg dann einfach mal sagen kann, so schwamm drüber, dass das einfach eine scheiß EM war und dass das Finale auch unter aller Kanone war. Geile Scheiße, ihr habt richtig abgeliefert. Nee, auch da hat er dann immer noch sehr kritisch das Ganze hinterfragt. Und das tun wir jetzt auch, denn ich finde, es ist.
Hast du gerade gesagt, dass wir was kritisch hinterfragen?
Der war gut, ne?
Ja. Ich hab's auch fast geglaubt. Ich hab aber dann doch noch richtig zugehört.
Wie kann das denn bitte sein? Wie viele Spiele haben die jetzt unentschieden gespielt innerhalb der 90 Minuten?
Sechs von sieben, ja.
Ja, also erstmal. Die haben die komplette Vorrunde unentschieden gespielt, wenn da nicht die komische Regel gewesen wäre, dass irgendwie die vier von sechs Drittplatzierte weiterkommen, wäre Portugal raus gewesen und vollkommen zu Recht raus. Du kannst doch nicht mit drei Unentschieden in der Vorrunde nachher noch irgendwie Europameister werden. Wie absurd ist das denn?
Doch, kannst du.
Das ist der erste Europameister, der nur Europameister geworden ist, weil er es nicht vorher geschafft hat, irgendwann mal rauszufliegen aus Versehen.
Ich verstehe das. Ich hab mich eher gefragt, wie das in diesen ganzen Mannschaften, die dann sich auf den dritten Platz taktiert haben, wohl war in der Zeit, bis sie wussten, ob sie eine von den vier Mannschaften waren. Weil dann sitzt du da im Zweifel als Albanien mehrere Tage im Hotel, musst weiter trainieren und dann heißt es am Ende, ach schade, das waren jetzt doch nur ein paar Tage, die ihr euch hättet sparen können und schon hättet früher in den Urlaub fahren können.
Ich glaube, die Albaner haben Sonntag ihr Spiel gehabt und mussten bis Mittwoch warten, bis Mittwochabend. Und da hat sich dann quasi entschieden, ob sie weiter sind oder nicht. Da sitzt du dann im Hotelzimmer und guckst die anderen Spiele und weißt noch nicht, soll ich schon mal Tickets buchen? Ist jetzt noch günstig, vier Tage vorher, wenn ich das erst auf den letzten Drücker mache, dann gehen die Preise bei Air Berlin wieder so hoch. Oder Air Albania. Ich weiß, womit fliegt man in Albanien?
Vermutlich mit dem Flugzeug.
Vielleicht sind die auch mit dem Fahrrad gefahren.
Stimmt, kann auch sein. Man weiß es nicht. Ja. Jeder darf das bevorzugte Verkehrsmittel wählen, wenn er dann schließlich aus der EM ausgeschieden ist. Findest du es wirklich so schlimm? Also ich finde ganz einfach, wenn dir die Spielregeln vorher, wenn die vorher klar sind und jeder weiß, ich komme hier irgendwie weiter, auch als Dritter, dann ist es doch legitim, genau das zu tun. Ich meine, was wäre denn passiert, wenn Deutschland in dem Polenspiel taktisch gespielt hätte, um Gruppenzweiter zu werden? Dann wären wir früher natürlich auf Portugal getroffen. Aber grundsätzlich hätte man dann nicht diesen harten Weg mit Italien und Frankreich gehabt, ja? Vorher mal vielleicht an die Spielregeln denken. Auch mal einfach so ein dreckiges Unentschieden rausholen.
Ja, aber das ist doch Quatsch, Stefan. Das ist doch totaler Kokolores, was du da jetzt erzählst. Die Regeln mit dem besten Drittplatzierten kommen weiter, war doch eher eigentlich dafür gedacht, dass man gehofft hat, dass total offensiv gespielt wird und alle versuchen, richtig gute Drittplatzierte zu werden. Also sprich, ein gutes Torverhältnis zu haben und nicht da rumzueiern. Man hatte ja wirklich im Laufe der Vorrunde den Eindruck, viele hoffen einfach, es reicht gerade so auf Platz 3. Alle 4 in der Gruppe.
Aber das ist doch legitim.
Aber das ist scheiße, da machst du einen kompletten...
Das ist für den Zuschauer scheiße, natürlich, das verstehe ich auch. Aber wenn die Spielregeln mir das vorgeben und ich mich so dann irgendwie ins Achtelfinale fusche...
Ja, komm, mach den nächsten Jingle. Weißt du, mit dir mache ich demnächst auch keinen Podcast mehr. Du bist auch so ein UEFA-Diktator.
Gleiche Höhe.
UEFA-Diktator. Das sitzt jetzt schon tief. Da gibt es nur wenige Möglichkeiten, wie ich da emotional wieder rauskomme.
Es ist auch beim 700. Mal... immer noch überragend.
Gab es eigentlich irgendwann mal jemanden, der das Ganze verknüpft hat mit den Bildern von diesem Typen, der auf Spanisch eine Geschichte erzählt und dann immer lacht? Kennst du das?
Der immer nur Untertitel.
Genau. Dann auf, und der lacht dann. So, ich musste da immer dran denken und hatte gehofft, irgendwann wird das Meme doch mal gestartet werden, aber passierte irgendwie nicht.
Ja, weißt du, du musst es mal selbst in die Hand nehmen. Du kannst nicht immer nur darauf hoffen, dass irgendwer anders da draußen im Internet irgendwas Lustiges macht. Wir sind gefragt. Wir, die Humorexperten, von dem macht sogar meine Oma. Und ich möchte eigentlich noch zu dem Kommentator fragen aus Island. Was können wir von dem lernen? Also fehlt uns in Deutschland ein bisschen mehr Emotion manchmal im Kommentar?
Naja, was erwartest du denn? Also ich finde, wenn Bela Reti so herrliche Wortschöpfungen wie Steinschweiger einfach mal so raushaut, ja, oder Gerd Gottlob immer von dem neuen Bayern-Star Sanchez ja, erzählt, also wie viel schöner kann man denn sagen, heilige Scheiße ist der gut, dieser Sanchez, ja, großartig. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen.
Aber ich würde mir wünschen, dass auch mal einer vor lauter Begeisterung die Stimme verliert im Kommentar. Gut, das war jetzt auch bei der EM, abgesehen von Island, schwierig, weil die meisten Spieler einfach sehr einschläfernd waren. Aber
manch einer verliert aber gleich sein komplettes Gehirn, wenn er was kommentiert. So wie Mehmet Scholl, als er seinen Gehirnschluck auf vorgaukelte.
Was hat er nochmal gesagt? Er hat nach dem Spiel gegen Italien, wo die deutsche Nationalmannschaft ja dann im Elfmeterschießen weitergekommen ist, behauptet, dass es schlecht wäre, dass Löw und Urs Siegenthaler, der Chef-Scout, die Taktik dem Gegner angepasst haben. Also von Viererkette auf Dreierkette umgestellt haben. Das wäre ein Fehler gewesen.
Ich zitiere mal aus dem Spiegel. Mehmet Scholl sagte, der Herr Siegenthaler möge bitte seinen Job machen, morgens liegen bleiben, die anderen zum Training gehen lassen und nicht mit irgendwelchen Ideen kommen.
Aber der Spiegel ist natürlich weitergegangen, nachdem Mehmet Scholl sich entschuldigt hat und mit der Begründung, er habe einen Gehirnschluck aufgehabt, hat Spiegel rausgefunden, so abwegig ist das noch nicht mal. Und ist jetzt auf medizinische Forschungssuche gegangen und hat herausgefunden, ja, man kann sowas wie eine Art Gehirnschluck aufhaben und das ist alles ganz, ganz schlimm.
Und den medizinischen Teil überlässt du jetzt mir.
Ja, deshalb habe ich dich angeguckt. Ja, ja. Per Skype.
Ich rede mich einfach damit raus, dass ich aus Angst vor Gehirnschluck auf diesen Teil jetzt weglasse und sage, ja, stimmt. Und alles das, was wir bislang in diesem Podcast an Blödsinn erzählt haben, ist auch definitiv darauf zurückzuführen. Und deswegen lassen wir gerne andere Experten hier zu Wort kommen.
Einwurf.
Und heute im Einwurf in dieser sehr EM-lastigen Folge von Dem macht sogar meine Oma, Christian Straßburger. Hallo Christian.
Ja, servus Niklas, ich freue mich, ist mir eine Ehre.
Du bist quasi live aus Oberhausen telefonisch zugeschaltet. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, du bist nämlich Stadion- und Pressesprecher von Rot-Weiß Oberhausen.
Ja, das ist richtig. Also mein Name ist Christian Straßburger. Bei Twitter @c_star, wer mir da gerne mal folgen möchte. Ich bin Leiter Medien und Kommunikation bei Rot-Weiß Oberhausen, dem Regionalligisten Deutschlands. Und ja, das ist meine Aufgabe. Und Stadionsprecher bin ich dort auch, genau.
Jetzt mag sich der ein oder andere Hörer fragen, hey, die reden doch die ganze Zeit über die Europameisterschaft. Warum jetzt RWO? Was soll das? Ich finde, obwohl ihr die vergangene Saison in der Regionalliga West, also vierte Liga, auf Platz 5 abgeschlossen habt, seid ihr für mich im Prinzip Social Media technisch zumindest bei der Europameisterschaft ganz vorne dabei gewesen?
Ja, also wir waren mit Sicherheit besser als Portugal und die stehen im Finale, ne?
Das stimmt. Also das erste Mal bewusst aufgefallen sind mir eure Tweets dann auch bei dem Tweet, der total durch die Decke gegangen ist und den wahrscheinlich relativ viele mitbekommen haben, obwohl sie nicht RWO die Daumen drücken täglich. Ihr habt geschrieben, wer sich Kroatien-Portugal reinzieht, kann sich auch eine RWO-Dauerkarte kaufen. Schlimmer ist es bei uns auch nicht.
Ja. Also das ist ja auch überhaupt nicht, dieser Tweet kam auch innerhalb von wenigen Sekunden von meinem Kopf in meine Finger ins Smartphone, weil das ist einfach so. Das war ein grausiges Spiel, über was man nicht mehr eine Sekunde sprechen sollte. Und ich habe auch viele grausame Spiele im Stadion Niederrhein verfolgt, aber so schlimm war es wirklich niemals. Und wenn man dann noch sieht, da gucken dann 10 Millionen Leute zu und so weiter und so fort, das wird hochgebauscht. Also ich habe selten schlechteren Fußball gesehen und da musste man dann einfach irgendwie drauf reagieren. Ne?
Ist der Absatz an Dauerkarten denn danach gestiegen? Haben sich die Leute gedacht, Mensch, eigentlich eine gute Idee?
Absolut. Wir haben mit Sicherheit 5 Dauerkarten mehr verkauft. Da bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, ob wir dadurch mehr Dauerkarten verkauft haben. Aber ich werde das mal nachfragen und nachforschen.
Ja, ich bitte dich, reicht gerne die Daten danach noch an uns gerne, weiter. Gerne. Dann in der nächsten Folge beim Faktencheck bist du dann dabei. Und super. Jetzt, wo Deutschland ja nicht im Finale ist, habt ihr auch noch mal einen rausgehauen. Fußball Deutschland kann sich jetzt nämlich wieder komplett auf RWO konzentrieren. Machst du diese Social-Media-Tätigkeiten für Rot-Weiß Oberhausen komplett alleine? Wie kann man sich das vorstellen? Du hast gerade schon gesagt, dir kam das in wenigen Sekunden einfach in den Kopf und dann hast du ihn rausgehauen.
Eben, also so wie meiner Meinung nach Social Media funktionieren sollte, authentisch einfach. Also man merkt, glaube ich, bei Twitter oft, wenn da irgendwelche Agenturen dahinter stehen, was ja nichts Negatives ist. Mhm. Nur man merkt zum Beispiel Mario Götze, dass der wenig selber gemacht hat und selber macht. Das sind dann so aufgebauschte Dinge, übelst zerdenkt und so weiter und so fort. Und hier ist es einfach tatsächlich so, ich habe die Freiheit oder teilweise nehme ich mir die Freiheit im Verein zu sagen, das ist meine Aufgabe, das haue ich jetzt raus. Und wenn es gut ist, dann haben wir alle Spaß dran. Und wenn es schlecht ist, dann halte ich meinen Kopf dafür hin. Da bin ich den Verantwortlichen, dem Vorstand auch sehr dankbar für. Und wie ich gerade gesagt habe, das Wort Authentizität, das ist für mich in Social Media sehr wichtig. Und ich glaube, das entscheidet auch zwischen guten und schlechten Tweet.
Und so ein bisschen auch große Klappe zeigen letztendlich, oder?
Ja, das ist, also erstens sind wir hier im Ruhrgebiet. Ne? Wer das Ruhrgebiet kennt, der weiß, hier sagt jeder das, was er denkt. Ich bin nun jetzt auch im Ruhrgebiet seit ein paar Monaten und habe mir das natürlich auch zu eigen gemacht. Und außerdem entspricht das einfach meinem Naturell. Ich twitter auch privat sehr gerne, leider in letzter Zeit aus zeitlichen Gründen nicht mehr so häufig, aber ich verfolge das trotzdem alles. Und das passt mir einfach irgendwie. Diese 140 Zeichen bei Twitter, die kommen mir zugute.
Eben mal schnell einen raushauen. Das habt ihr nämlich auch gemacht vor dem Spiel Deutschland gegen die Slowakei. Da habt ihr geschrieben, man sagt ja, dass die weniger Ahnung von Fußball haben, die besten Tipper sind. Deshalb die Frage an Hertha BSC, wie geht Deutschland gegen Slowakei aus? Ja. Habt ihr eigentlich eine Reaktion bekommen von Hertha? Oder?
Ja, also man kennt ja die Berliner, die sind ja nicht so humoristisch. Nee, also es gab so eine Vorgeschichte, die Herthaner wollten sich natürlich schön auf den Ibrahimovic-Zug dranhängen, haben das dann auch sehr lustig gemacht. Wir haben uns dann ein paar kurze Schlagabtausche geliefert. Dann finde ich den Twitter-Account von Hertha BSC einfach super sympathisch. Ich finde das super, dass ein Erstligist das so macht, auch mal weg von diesen eigenen Nachrichten, wer jetzt wieder verletzt ist und bitte diesen Beitrag lesen und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich das einfach gemacht. Die waren dann aber während dieses Spieles überhaupt gar nicht aktiv, sondern erst wieder eine halbe Stunde danach. Und da wäre es dann auch Schwachsinn gewesen, dann da noch zu reagieren. Vielleicht waren sie auch angepisst, wer weiß das.
Oder eingeschlafen, weil wieder das nächste langweilige Europameisterschaftsspiel stattgefunden hat. Kommen wir nämlich mal ein bisschen zum eigentlichen Turnier und weniger Social Media. Was waren denn für dich die großen Highlights? Also offensichtlich war es Kroatien, Portugal schon mal nicht.
Das kommt ja darauf an, wie man Highlight definiert, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorhin noch was gelesen. Lucien Favre hat ein Interview gegeben, EM war tot, langweilig und das würde ich einfach genauso unterschreiben. Also es ist wenig übrig, was bleibt. Ich glaube, dass man die komplette Europameisterschaft in wenigen Wochen vergisst, dass die Vorfreude auf die Ligen umso größer ist, weil man einfach auf dieses komplette Konstrukt UEFA, Europameisterschaft, hat man einfach keine Lust mehr. Also das ist etwas, was ich beobachte in den sozialen Medien, unter meinen Freunden, aber auch ganz persönlich bei mir selber. Ich hatte teilweise keine Lust. Ich musste mich dazu zwingen, komm, das spielst du dir rein, das guckst du dir an. Dann ist da auch gar kein Reiz gewesen in der Vorrunde. Ich meine, wir reden von Portugal als Europameisterschaftsfinalist. Die haben in der Vorrunde also eine Leistung geboten, das ist ja überhaupt nicht finalwürdig. Und dann kommen die als bester Dritter weiter. Das ist für mich totaler Schwachsinn. Dann hatte man aber Gott sei Dank doch noch so kleine Highlights wie natürlich die isländische Nationalmannschaft, was die gespielt haben, was die für Herz gezeigt haben, was die für überragende Fans haben. Das war natürlich super. Wales auch genau dasselbe. Das war auch super. Nordirland hat dann auch nochmal überrascht. Aber so im Großen und Ganzen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich maßlos enttäuscht von der Europameisterschaft.
Deshalb, ja. Ich glaube, je nachdem, wann unsere Folge hochgeladen wird, in 46 Tagen beginnt die Bundesliga wieder. Wann geht es denn bei euch mit Rot-Weiß Oberhausen in die neue Saison? Wie bereitet ihr euch vor?
Wir waren jetzt diese Woche im Trainingslager in Winsen an der Luhe, wunderschöne Stadt oder Dorf, nahe Hamburg, haben dort auch gegen den TSV Winsen gespielt, das Spiel des Jahrtausends, 10-0 gewonnen. Wir sind jetzt mitten im Training am 30. oder 31. Juli, also in wenigen Wochen geht's los mit einem Heimspiel gegen Rot-Weiß Aalen. Dann starten wir also wieder komplett rein und dann geht's zack, zack, auch direkt mit englische Woche. Dann kommt der Niederrhein-Pokal beim 1. FC Mönchengladbach. Also ja, die Jungs sind gerade richtig am Schwitzen.
Sehr gut. So sieht doch eine perfekte Saisonvorbereitung aus. Genau. Ihr seid letztes Jahr Fünfter geworden in der Regionalliga West. Was ist das Ziel für diese Saison? Was musst du mir jetzt als Pressesprecher, als Wording da durchgeben?
Das ist in der Tat etwas, wo wir oft zusammensitzen und dann uns fragen, was geben wir auf diese Frage für eine Antwort. man kann natürlich sagen, wir wollen dies, wir wollen das, wir wollen aufsteigen, aber wer sich ein bisschen mit der Regionalliga mal befasst oder wer es nicht tut, dem sage ich jetzt einfach, der Meister steigt nicht auf, sondern der Meister muss in die Relegation. Das ist ja schon mal ein Unding an sich. Also das gibt's einfach, das gab es vorher nicht, das gab es hunderte von Jahren nicht, das sind Deutschland der Meister nicht aufsteigt. Jetzt haben sich das schlaue Leute ausgedacht und das heißt, diese Liga ist überhaupt nicht planbar und als Zweiter bist du schon mehr als nur der erste Verlierer, weil als Fünfter, Sechster, das bringt dir nichts. Also haben wir uns dazu entschieden zu sagen, wir wollen einfach versuchen, unsere Fans zu Hause im Stadion Niederrhein glücklich zu machen, endlich wieder auswärts Konstanz reinzubringen, natürlich oben mitzuspielen und das Beste rauszuholen, aber, und das ist natürlich komplett abgedroschen, aber so ist es einfach, wir gucken von Spiel zu Spiel und ja, hoffen einfach so viel wie möglich zu gewinnen und so wenig wie möglich zu verlieren. Und was am Ende dabei rumkommt, das werden wir dann nach 34 Spieltagen sehen. Habe ich jetzt, glaube ich, alles rausgehauen, oder?
Sehr gut. Also im Prinzip das perfekte Statement zur Saison. Und genau. Möglichst spielt ihr dann mindestens genauso attraktiv wie Kroatien-Portugal. Das wünsche ich auf jeden Fall, wenn nicht sogar noch attraktivere Spiele.
Da danke ich dir, dass du uns das zutraust, dass wir dieses Niveau steigern können.
Ja, doch, da bin ich von überzeugt. Wer ist euer Cristiano Ronaldo im Team?
Meinst du spielerisch oder vom Aussehen?
Das obliegt jetzt ganz dir, wie du die Frage beantworten möchtest.
Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, technisch kommt unser Neuzugang Rafael Garcia, den wir jetzt geholt haben, dem schon sehr nah. Und vom Aussehen niemand. Also sind alle grundsätzlich hässlich.
Da muss der Pressesprecher dann die für die Optik herhalten. Vielen Dank, Christian Straßburger, für dieses nette Interview hier im Einwurf. Und ja, vielen Dank, dass du die Zeit mitgebracht hast.
Sehr gerne, sehr gerne. Grüße an euch und noch viel Spaß.
Und dieses Interview haben wir natürlich vor der Sendung aufgezeichnet.
Und nicht nur vor der Sendung aufgezeichnet, sondern sogar vor dem Finale, wie man gehört hat. Was ist das denn bitte für eine coole Socke, der all seinen Spielern, der Mannschaft, für die er zuständig ist, attestiert, dass sie hässlich sind? Großartig, großartig. Da freut man sich doch tatsächlich schon wieder so ein bisschen darauf, dass Bundesliga und so wieder losgeht, oder?
Ja, und weißt du, Regionalliga West, das ist einfach ehrlicher Fußball. RWO, da ist nicht so ein, da wird sich nicht vorher die Haare gegelt und so. Ja, vielleicht doch, aber vielleicht bringt es halt einfach nur nicht so viel, wie bei Cristiano Ronaldo.
Ich teile allerdings nicht die Einschätzung, dass diese EM als eine in die Geschichtsbücher eingeht, die man dann schnell wieder vergessen hat. Weil ich glaube, vielleicht ist es die EM mit dem fußballerisch unattraktivsten oder vielleicht auch vergessenwertesten Inhalten, aber vom Entertainment-Faktor war die tatsächlich gut. Also wenn ich an Boateng denke, wie er da im Netz hängt, und wenn ich an Buffon denke, wie er an die Latte springt und runterfällt und im nächsten Spiel es macht und dann klappt's. Und wenn ich an den weinenden Cristiano Ronaldo denke. Und wenn ich dran denke, wie Deutschland im Elfmeterschießen Italien besiegt. Es sind so viele Bilder, die hängen geblieben sind. Ich weiß nicht, ob die vergessen hat, gerät.
Das ist genau wie mein früherer Gegenspieler in der C-Jugend nach dem Spiel gesagt hat, also vom Entertainment-Faktor warst du großartig, wenn er eigentlich nur sagt, dass ich die ganze Zeit mit dem Trash-Talk auf den Sack gegangen bin. So kam mir die EM vor. Es war halt alles so, also viel Trash-Themen irgendwie drumherum. Es wurde sich ja auch, also nichts gegen Boateng und Nachbar und Gauland und so, das hatten wir auch letztes Mal alles schon besprochen. Aber es hat sich halt auch penetrant durchgezogen, weil es kein anderes Thema gab. Die Medien haben dann einfach mal 3,5 Wochen von 4 insgesamt immer dieses, ja gut, dass wir einen Nachbarn hinten auf der Linie stehen haben.
Ja, das ist die Nachberichterstattung.
Das nervte mich alles. Es war halt alles, also es war überschaubar und es war kalkulierbar, welche kultige Nummer jetzt als nächstes viral geht.
Vielleicht hättest du einfach ab und zu mal dein Handy ausmachen sollen und dich auf die Fußballspiele konzentrieren. Da war einiges zu holen. Aber du wärst ja nicht Nick, wenn wir nicht folgende Rubrik hätten.
Neues von den Spielerfrauen.
Wobei natürlich die erste Meldung dieser Rubrik mir als dem älteren, gesetzteren, auch schon Familienvater von uns beiden vorbehalten ist. Die Mutter von den beiden Schakka-Brüdern, die ja jetzt im Spiel Albanien gegen Schweiz gegeneinander spielten, hatte natürlich ein ganz, ganz schweres Los und ist eine ganz, ganz schwere Lust. Ich hänge doch in der richtigen Rubrik. So als Spielermutter ist man ja eine ganz, ganz besondere Spielerfrau. Und was hat sie dann gemacht? Sie hat ein T-Shirt angezogen, auf dem auf der einen Hälfte die Schweizer Fahne und auf der anderen Seite die albanische Fahne zu sehen war. Und drunter stand einfach nur groß Chaka. Das fand ich toll.
Ja, das also war aber auch eine extreme Besonderheit. Ich weiß gar nicht, gab es das auf Nationalmannschaftsebene überhaupt schon mal, dass zwei Brüder für unterschiedliche Nationalmannschaften sich gegenüberstanden? Also ich meine, man kennt die Kovac-Brüder und die Bender-Brüder und so. Und
die Boateng-Brüder.
Wer?
Die Boateng-Brüder.
Die Boateng, ja ach, guck mal, ja doch, klar, natürlich. Dann, Ghana gegen Deutschland gab es ja auch schon mal. Ich habe nichts gesagt. Und
einfach nur, um diese rhetorische Frage auch beantwortet zu haben, was man ja nicht macht.
Und mir, ja, stimmt. Ja,
gut. Und eine andere Spielerfrau, die mir unheimlich gut gefallen hat und auf die ich mich wirklich bei jedem einzelnen Spiel gefreut habe, war die Spieler mussten ja vor dem Spiel immer durch so ein Tor gehen. Das war dann der Weg nach Paris. Und da standen immer rechts und links von diesem Tor Frauen, die, wenn dann der Schiedsrichter kam, den Spielern so mit einer geschwungenen Hand zeigten, da geht's lang. Ich hätte mich jedes einzelne Mal wegschmeißen können. Warum standen diese Hostessen da? Weil die den Weg nicht kennen? Weil das einfach attraktiver ist, als so ein blödes Papptor da hinzustellen? Ich hab's nicht verstanden. Aber toll.
Ich hab's auch nicht verstanden. Ich hab noch einen interessanten Artikel bei Bild.de gelesen. Es geht hier um Zazar, der Italiener, der das...
Oh, daneben!
Genau, über... Die Überschrift lautet Freundin vom Triple-Italiener. Bei mir trifft Zazar immer. Aber ich finde, Triple-Italiener klingt halt erstmal so, als hätte er die Champions League, den italienischen Pokal und die Meisterschaft gewonnen. Aber es ist halt anders geschrieben. So wie ich finde, auf Englisch Triple schreiben würde.
Ich finde
halt,
in dem Zusammenhang, ne? Dass seine Freundin, die dann sagt, er trifft bei mir immer, klingt das eher so wie der Tripper-Italiener.
Er trifft nur bei ihr, nicht bei allen anderen auch.
Stimmt.
Bei Manuel Neuer zum Beispiel trifft er nicht.
Ja, der Triple-Italiener, so. Großartig. Ja.
Seine Freundin, seine schöne Freundin, wie Bild weiß, Chiara Biassi, 26, hat nämlich bei Instagram schöne Fotos von sich hochgeladen. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und da wurde sie dann auch angefeindet. Sie ist nämlich Fashion-Bloggerin und da hat dann jemand geschrieben, wenn er so Liebe macht, wie er Elfer schießt, kann man nur sagen, armes Mädchen. Und sie hat dann aber ganz prompt geantwortet, entspann dich, er findet bei mir immer den richtigen Punkt.
Grundsätzlich haben wir alle Möglichkeiten. Wir sind amtierender Weltmeister, haben wirklich ein sehr gut bestücktes Team. Also fußballerisch gesehen. Deswegen wollen wir da natürlich.
Thomas Müller. Das ist aber auch ein Scherzbold. Naja, bevor wir mit der nächsten Rubrik weitermachen, nur ganz, ganz kurz angerissen, so wie auch das T-Shirt, was sie hier bei Facebook gepostet hat. Der Guardian, glaube ich, hat nämlich enttarnt, wen die irischen Fans in Frankreich so frenetisch bejubelt haben. Das ist ja auch total viral gegangen, hat jeder wahrscheinlich das Video gesehen, ein Pulk irischer Fans, die um eine blonde Französin herumstehen und sie besingen mit Can't Take My Eyes Off You und allen anderen möglichen Liedern. Sie versuchen zu überreden, ein Küsschen zu geben, ihr einen Heiratsantrag zu machen und sie anschmachten. Und diese Frau heißt Carla Romera und sie hat auch ein Facebook-Profil. Und was die englische Zeitung Daily Mail, nicht Guardian, Daily Mail herausgefunden hat, sie ist 19 Jahre Studentin, Model und dazu noch Rettungsschwimmerin. Ja. Das wollte ich aber, wie gesagt, nur einfach ganz kurz anreißen. Schöne Bilder verlinken wir.
Das wolltest du so anreißen wie ihr T-Shirt und wie vermutlich auch die Trikots der Schweizer. Oh mein Gott, ich habe ihn wirklich gemacht.
Doppel-6 setzen.
Und wo wir eben schon so einen schönen O-Ton von Thomas Müller hatten, ich glaube, es gehört auch immer dieser hier in jeden EM-Rückblick.
Wie geht's weiter? Jetzt kommt Frankreich oder Island dann ins Finale. Will Deutschland jetzt den Titel? Wollt ihr das unbedingt?
Nee, auf gar keinen Fall. Unser Ziel war immer, im Halbfinale auszuscheiden.
Ja, ist blöd, ne?
Was soll man sagen?
Ist blöd, ja. Ja. Wenn man so überzeugt, sowas raushaut.
Ziel erfüllt, muss man auch einfach mal sagen. Ein sehr schönes Ziel hatte auch ein rumänischer Spieler vor seiner Einwechslung in der Halbzeitpause, denn der rumänische Spieler Denis Alibek, 25 Jahre, hat vor dem Spiel gegen Frankreich in der Halbzeit noch schnell in der Kabine eine geraucht.
Ja, zu Recht.
Wurde er erwischt? Ja, er gilt als Kettenraucher, soll bei seinem Club Astra Giurgiu sogar schon mit 2 Zigaretten gleichzeitig erwischt worden sein.
Solange.
Ich meine, das ist mal einfach.
Ja, solange die UEFA das nicht überträgt und an der richtigen Stelle den Schnitt setzt, ist es doch völlig in Ordnung. Da kann er doch rauchen. Ich meine, wenn er jetzt, ja, aber, wenn er jetzt mit seinen Kindern auf dem Platz wäre und da raucht. Oder? Ja,
aber es wäre doch auch geil, wie Walter Frosch nochmal so einen Spieler zu haben, der sich einfach wirklich die Zigarettenpackung in den Stutzen packt und dann direkt nach der Auswechslung auf dem Weg eigentlich in die Kabine, so schon beim Abklatschen, einfach
eine anmacht.
Sich eine raucht.
Ja. Enjoy responsibly, wie ein Biermarkensponsor sagt. Ich wollte aber eigentlich hier über die UEFA sprechen und ihr Reglement, was gezeigt wird und was nicht gezeigt wird, ja. Also Kinder auf dem Feld, die werden dann im Finale gezeigt, aber der Flitzer, der wird ausgeblendet.
Hässliche Bilder. Ich finde, Susu, diese EM wurde überschattet von hässlichen Bildern. Ich meine nicht die Hooligans, die sich irgendwie in verschiedenen französischen Städten Straßenschlachten geliefert haben. Nein, ich meine zum Beispiel das Bild von Gareth Bale nach dem Halbfinale, wo er auf dem Boden sitzt und die Tochter um ihn herum rennt. Das sind hässliche Bilder. Das will niemand sehen. Man könnte ja vielleicht einen Kompromiss schaffen. Man könnte ja die UEFA-Verantwortlichen auch gnädig stimmen, indem man den Kindern vorher irgendwelche Tattoos oder so aufdruckt von Sponsoren. Wenn das jetzt vielleicht liegt es auch daran, Einlaufkinder sind ja zum Beispiel in Ordnung, aber wenn das Kind danach im Wales-Trikot aufs Spielfeld kommt, dann geht das natürlich nicht. Vielleicht hätte man einfach Gareth Bales Tochter ein McDonald's-T-Shirt anziehen sollen.
Ich war auch erst verstört vor einer Sekunde, als ich das hörte, mit den keine Kinder mehr auf dem Platz. Und dann kam von Christoph, den wir auch schon hier im Einwurf zu Gast hatten am Anfang, als Alemannia Aachen-Fan, ein Tweet, der sagte: Ja, ja, guckt euch nur Familienvater Pepe an. Wir wollen aber nicht vergessen, was das sonst für ein Typ ist. Und genau da dachte ich, ja.
Einer, der nach dem Finale sich einfach mal übergibt. Was für widerliche Bilder.
Jetzt kann ich meinen Pepe-Hass gar nicht loswerden, nur weil du den nächsten Jingle spielen willst. Na gut, dann halt nicht.
Kabinenpredigt.
Und muss jetzt aufgeladen über diesen Treter Pepe, der noch absichtlich seine Stollen in die Beine seiner Gegenspieler gerammt hat, muss ich jetzt diese Geschichte erzählen. Denn ich war das erste Mal bei einer echten Kabinenpredigt dabei. Naja, nur damit es in die Rubrik passt.
Was passiert?
Man kennt das ja, dieses, wer guckt DVB-T, wer guckt Stream, wer guckt Satellit, wer guckt Kabel und so. Und bislang hat mich das überhaupt gar nicht gestört, weil ich meistens bei denjenigen war, die das Bild zuerst hatten. Jetzt war es aber okay. Bei dem Deutschland-Italien-Spiel so, dass ich nicht zu denjenigen gehörte, sondern wir per Stream schauten in einem Zelt und gegenüber von dem Zelt, in dem wir schauten, war eine Kneipe, wo das Spiel, weiß ich nicht, vermutlich über Kabel übertragen wurde und sie hatten natürlich gute 1,5-2 Minuten Vorsprung. Und
ach du je.
Das geht natürlich bei so einem Fußballspiel noch halbwegs, ja. Dann hörst du schon Jubel in der Kneipe und weißt, super, in 2 Minuten können wir auch jubeln, weil das Tor fällt oder irgendeine schöne Szene kommt. Bei so einem Elfmeterschießen allerdings, wo ja alle 2 Minuten ein Tor fällt, da entstehen dann so merkwürdige Dinge, dass die in der Kneipe jubeln, man selber auch jubelt, obwohl da gerade ein Italiener ein Tor schießt. Sehr, sehr skurril. Und es endete dann letztlich damit, dass einer derjenigen, die bei uns guckten, immer rüberlief zur Kneipe, durch das Fenster schaute, zurückkam und sagte: Der Italiener, der trifft jetzt. Was dann wiederum dazu führte, dass einer derjenigen bei uns im Zelt sagte: Peter, es reicht. Entweder du guckst jetzt drüben oder du guckst bei uns. Aber das geht nicht. Ich will das genießen.
Nachspielzeit.
In der befinden wir uns nämlich jetzt auch. Es wird langsam Zeit. Wir müssen hier mal zum Ende kommen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten du noch rausgeschnitten kriegst. Vielleicht sage ich jetzt auch, wir sind schon bei 45 Minuten und eigentlich sind wir erst bei 30, weil du 15 richtig
scheiße. Wir haben noch ein Stündchen Zeit und dann, wenn man ein Stündchen Zeit hat, wird doch Zeit sein für solche kleinen Anekdötchen. Wie zum Beispiel auch mein Lieblingsfan bei dieser Europameisterschaft, der eingeblendet wurde, ganz kurz, und ich habe dann leider kein Bild von ihm gefunden, ganz kurz nach dem Spiel Deutschland gegen Nordirland, was Deutschland ja 1-0 gewonnen hat. Und der gute Mann hatte sich aus einer Klarsichthülle so ein Ding vor den Bauch gebunden. Also sehr schön mit einer Kordel und hatte da halt in die Klarsichthülle reingesteckt, 1-0. Und vermutlich hat er sich ganz akribisch vorbereitet und auch ein 2-0 und ein 3-4, 5-0 drin, vielleicht auch ein 3-1 und hätte dann immer das richtige Ergebnis vor der Brust getragen. Und dann ging das nur 1-0 aus. Und er konnte nur einmal eine Pappe rausholen aus einer Klarsichthülle. Ach, der tat mir so leid. Großartig. So, aber du wolltest jetzt eigentlich in der Nachspielzeit über die EM der späten Tore ab der 80. und in der Nachspielzeit sprechen. Entschuldigung.
Vor allem, wann ist das Tor gegen Irland gegen Nordirland gefallen?
Ja, was weiß denn ich?
Ich dachte, du könntest mir jetzt genau die Minute nennen oder so. Aber wenn es nach der Vorrunde der Europameisterschaft ging, dann wahrscheinlich in der 89. oder so. Oder 81. Jedenfalls fand ich es total nervig. Da guckst du dir 80 Minuten lang ein echt durchschnittliches Spiel an. Also vielleicht 2-3 Spiele, die gut waren in der Vorrunde. Und der Rest war ja alles, war ja für mich Abfall. So, und dann im Prinzip kannst du dir aber auch einfach sagen, ach, ich fange ab der 80. an und guck dann mit. Dann steht es vermutlich eh noch 0-0, dann fallen noch 4 Tore und dann hatte ich einen schönen Abend. So 10 Minuten, so ein Fußball-Quickie quasi. Aber nee, man saß da den ganzen Abend über. Und ich mache auch direkt weiter. Ich reg mich direkt weiter auf. Soll ich dir mal was sagen? Wir waren eben schon mal bei Thema Albanien und so. Und 4 Tage warten, bis sie sich entschieden haben, ob sie da bleiben dürfen, müssen, können, sollen oder nicht. Ne? Jedenfalls, letztes Spiel der Albaner in der Vorrunde, so gut wie raus letztendlich, schaffen im letzten Spiel, glaube ich, gegen Rumänien oder ich weiß es nicht, irgendwie so ein 1-0, auf jeden Fall irgendein hingeschwurbeltes Siegtor haben sie wohl hingekriegt, landen auf Platz 3, fahren hier in Troisdorf mit Autokorso hupend durch die Gegend, wo du denkst, ja, also ihr seid jetzt auf Platz 3, aber ihr seid ein sehr, sehr schlechter Drittplatzierter, das kann man jetzt schon sehen. Wenn jetzt nicht alle Megapatzen, die im Moment auf Platz 3 sind, dann seid ihr raus. Hupt ihr jetzt hoffnungsvoll von Sonntag bis Mittwoch durch oder wie machen wir das? Hupt ihr jetzt noch einmal und seid dann am Mittwoch raus? Warum hupt man denn? Warum fährt man denn nach der Vorrunde im Allgemeinen schon Autokorso? Das ist für mich der Inbegriff von Event-Fan-Spackos.
Und du hast eben noch gesagt, es wird nichts von dieser EM bleiben. Guck mal, diese Emotion, die du in dir trägst. Alleine das.
Hass.
Das wird doch bleiben. Wie auch vermutlich, und ich dachte eigentlich, wir würden ihn nicht mehr spielen, aber was will man machen? Ein letztes Mal dieser Jingle.
Aus dem Alltag von Messi und CR7.
Ach.
Es klingt auch einfach wohlig im Ohr, der Jingle.
Ja, mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, ab dem nächsten Mal klingt das auch sonst ganz
hübsch. Ich muss auch unserer Jingle-Stimme schreiben, dass sie doch bitte aus dem Alltag von, wen hatten wir jetzt? Kevin Großkreuz und?
Zlatan Ibrahimovic, die haben nämlich die Abstimmung gewonnen auf Twitter, dass die ab sofort diejenigen sein werden, die wir hier in ihrem Alltag in der nächsten Saison begleiten werden.
Okay, also Messi.
Ich war gerade in so einer, ach, der Cristiano.
Ach, du bist bei Cristiano noch. Okay, alles klar.
Ja, ich dachte, ne, der Arme, immer so geschunden. Und wir haben ihn hier immer so oft verspottet für diese ganzen Facebook-Pokale, die er bekommt und diese ganzen Kleinigkeiten und dass er so viel ertragen muss. Und dann spielt er dieses Finale und wird so böse gefoult von dem Payet, der am Anfang noch Wikipedia-Eintrag...
Es ist ein stummes T.
Heißt der nicht Payet?
Der heißt nicht Payet, auch wenn das Bela Riti und Gerd Gottlob und alle da draußen immer gesagt haben, Payet. Aber er heißt Payet. Es ist ein stummes T.
Ein stummes T. Ich hatte jetzt geglaubt, dass es gerade kein... Naja, auf jeden Fall böse von diesem am Anfang der EM noch so hochgejubelten Stars gefoult wurde. Und dann weint er, weil er bei diesem Spiel nicht mehr teilnehmen kann. Und am Ende hält er doch dann tatsächlich als Kapitän dieser Mannschaft, der von Nani dann die Kapitänsbinde auch wieder zurückbekommt, den Pokal in die Höhe. Und heute gab es noch Bilder von ihm, wie er im Flugzeug sitzt und den Pokal anschmachtet, als wäre er frisch in ihn verliebt.
Es klingt so ironisch bei dir.
Nein, nein.
Ich hätte das nicht ernst gemeint.
Überhaupt nicht. Wir haben uns viel lustig gemacht und eigentlich hat dieser Typ Cristiano Ronaldo begriffen, worum es geht. Nämlich einerseits das, was ich eben schon gesagt habe, dieses Entertainment-Ding voll auszureizen und andererseits aber nur Interesse daran zu haben, sportliche Erfolge zu haben. Und ich finde, das war in jeder Träne, die er gestern kullerte, komplett zu sehen.
Ich fand das sehr emotional, vor allem die Tatsache, dass er noch versucht hat, immer noch weiterzumachen, noch auf dem Platz zu bleiben und für seine Mannschaft zu kämpfen und man ihm einfach angesehen hat, es geht nicht mehr und wie durch er war. Ich finde, er hat aber nicht nur als Spieler, als Kapitän und als Teil der Mannschaft gewonnen, er hat auch als Cheftrainer letztendlich gewonnen. Die letzten 10 Minuten war er in der Coaching-Zone aktiver als der portugiesische Cheftrainer. Das fand ich sehr bemerkenswert.
Immer weitermachen war gerade ein schönes Stichwort von dir, weil vermutlich hätte auch Leo Messi gerne so weitergemacht. Wurde jetzt aber dann doch endlich, was hab ich hier gehofft, dass endlich die Knastgeschichten über Leo Messi auf den Tisch kommen? Nein! Als Superstar wird man natürlich nicht zu mehr als 2 Jahren Haft verurteilt, sondern nur zu 21 Monaten und ist dann auf Bewährung frei in Spanien. Nichtsdestotrotz hat natürlich der FC Barcelona jetzt ein ganz, ganz schlimmes Marketingproblem. Denn sie müssen jetzt irgendwie die Geschichte so drehen, dass das völlig in Ordnung ist, was der Leo Messi da all die Jahre gemacht hat. Und deswegen haben sie den Hashtag #WeAreAllLeoMessi ins Leben gerufen. und schreiben auf ihrer Seite: "By making it clear that we are all Messi, we want Leo to know that he is not alone." Genau. Steuerhinterziehung ist nämlich ein Kavaliersdelikt. Allenfalls.
Aber gab es nicht auch irgendwie den Hashtag wir sind alle Uli Hoeneß? Wir sind alle Uli Hoeneß. Nee, das war Wir sind alle über 40 von, ach, warum kenne ich überhaupt so Lieder? Egal.
Ja, das ist eine Frage und eine ganz andere ist diese hier.
Willkommen im Café King.
Schämst du dich eigentlich nicht?
Wofür? Wofür soll ich mich denn schämen?
Es ist somit das Uncoolste, was man machen kann in der eigenen Tipprunde des eigenen Podcasts bei einem Turnier, in dem man vorher schon erzählt hat, es ginge um die Ehre. Das dann zu gewinnen, ist somit Abstand das Ekelhafteste, was ich mir vorstellen kann.
Ich hab das alles anders in Erinnerung. Ich habe seit 12 Jahren und seit 12 Folgen immer gesagt, dass derjenige, der ein Tippspiel gewinnt, eigentlich absoluten Fußball-Sachverstand braucht. Das ist kein Zufall. Da kann man nicht sagen, ach, das schaffen immer nur die Leute, die dann alle 2 Jahre mal Fußball gucken und auf die schöneren Trikots tippen, sondern da muss man schon echt einfach eine gewisse Fachexpertise mitbringen. Die habe ich. Und ich meine mich auch daran erinnern zu können, dass wir um einen Kasten Bier gewettet haben. Also, dass du mir jetzt, also, habe ich irgendwo gehört. Aber gut, kann auch Ruhm und Ehre gewesen sein. Kann auch einfach totales Glück gewesen sein.
Sexy wives go home to your sexy wives.
Ich wusste doch, dass ich dich damit geerdet kriege. In diesem Sinne, mein Name ist Stefan.
Meiner ist Nick.
Und wir hören uns wieder zur Bundesliga-Saison. Macht's gut.
Tschüss.
Den macht sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.denmachtsogarmeineoma.de.